Hallo und herzlich willkommen zum Vatertag heute. Und ja, also mittlerweile sehe ich das so, dass der Himmelfahrtstag nur noch bekannt ist als Vatertag. Und ich muss sagen, auf einer Seite gönne ich das den ganzen Vätern. Also sie haben auch das große Glück verdient, wie die Mamas vor 2,5 Wochen ungefähr, das große Glück haben zu dürfen, Anerkennung zu kriegen, Geschenke zu kriegen und Lob zu kriegen. Das sei euch gegönnt, weil ich glaube, dass ihr genauso viel gute Leistung erbringt wie die Mamas. Aber leider muss ich euch dennoch enttäuschen, wenn ich sage, dass wir heute hier zusammen sind, um nicht Vatertag zu feiern, sondern wir sind zusammen hier, um den Himmelfahrtstag zu feiern. Und deshalb nochmal ein Hallo und herzlich willkommen zu unserem Himmelfahrtsgottesdienst hier in der FEG Gummersbach. Es existieren tatsächlich viele Feiertage bei uns im Christentum. Wir haben zum Beispiel Weihnachten, da fängt alles an. Gott wird zum Menschen und Jesus wird geboren. Dann gibt es zum Beispiel Ostern. Jesus geht auf Golgatha und stirbt dort und ist auferweckt von den Toten und er regiert und bricht die Macht der Sünde. Dann gibt es wiederum Feiertage wie Himmelfahrt. Da wissen wir ganz genau nicht, oder viele Menschen wissen nicht ganz genau, was sie damit anfangen sollen oder wissen wenig darüber. Wir haben es hier gerade im Anspiel gesehen, die Jünger oder Jüngerinnen in dem Fall waren auch so überrascht und wussten ganz genau nicht, wo sie das Ganze einordnen sollen. Und ich kann mir denken, dass viele Menschen auch hier sitzen und denken, ja, Himmelfahrt, das kann ich nicht so ganz gut einordnen. Ich denke aber, für die Männer ist es eindeutig. Es ist ein klassischer, also für die meisten Männer ist es eindeutig, es ist ein klassischer Feiertag. Da nehme ich mir meinen Bollerwagen, tue da so viel Bier rein, wie es geht, nehme meine Kollegen und auf geht's. Und ich denke aber auch, es sind auch viele Erwachsene und auch ein paar Herren dabei, die das auch als Himmelfahrtstag identifizieren können. Die dann sagen, ja, Jesus ist in den Himmel aufgefahren zu seinem Vater. Und dann gibt es unsere Kinder, denn die sind voller Ehrfurcht und voller Lob zu Gott, weil heute Himmelfahrtstag ist. Es ist schulfrei. Die sagen, die sind tatsächlich so froh darüber und manche Schulen sind so gnädig und sagen auch noch, wir machen Brückentag aus dem Freitag. Und dann sind die Kinder voller Ehrfurcht vor Gott und sagen, danke, Halleluja Gott, dass wir Himmelfahrtstag haben. Hauptsache keine Schule. Aber was hat das denn Ganze mit auf sich? Und wie ist das denn Ganze zu sehen? Eins steht fest. Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Das können wir oder durften wir hier wunderbar in unserem Anspiel sehen. Wir können es auch nachlesen im Apostelgeschichte, Kapitel 1. Aber was ist das Ganze denn? Ist es denn nur ein frommer Gedenktag für diejenigen, die sagen, nun ja, ich habe zu wenig Gottesdienste im Jahr, ich brauche noch einen, also nehme ich mir noch einen dazu. Oder ist es tatsächlich ein Tag, der gar keine Relevanz für uns heute hat? Wo wir sagen können, ob der Tag jetzt da ist oder nicht, das ist einfach unnötig. Was hat das Ganze mit auf sich? Was ist an diesem Tag eigentlich passiert, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist? Und wir können lesen zusammen. Ich lese es vor. Dies schreibt Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asia. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, der immer da ist, der von Anfang an war und der kommen wird. Gnade und Frieden auch von den 7 Geistern vor Gottes Thron und von Jesus Christus, der uns zuverlässig Gottes Wahrheit bezeugt. Er ist als Erster vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstanden und herrscht über alle Könige dieser Erde. Er liebt uns und hat sein Blut für uns vergossen, um uns von unserer Schuld zu befreien. Er gibt uns Anteil an seiner Herrschaft und hat uns zu Priestern gemacht, die Gott, seinem Vater, dienen. Ihm gebührt alle Ehre und Macht in Ewigkeit. Amen. Das ist ein Gruß an die Gemeinden und wir sind hier zusammen auch als eine Gemeinde da. Und wir können da sehen oder lesen, was mit Jesus passiert ist. Es ist ja eigentlich aus der Physik bekannt, dass wenn man die Erdoberfläche oder die Atmosphäre ab einer bestimmten Höhe verlässt, dass man zu wenig Sauerstoffzufuhr hat. Das erleben wir in den letzten Tagen ja auch leider auf Mount Everest. Da sind viele Menschen gestorben, weil sie zu wenig Sauerstoff bekommen haben. Aber bei Jesus scheint das nicht der Fall zu sein. Ihm geht's gut zu gehen. Er wird ja auch betitelt als Könige, er wird bezeichnet, dass er über alle Könige herrschen soll. Quasi ein Boss aller Könige. Und nun ja, ich denke, es ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang, wenn man sich das betrachtet oder eine Recherche durchführt, was in diesem Zeitalter ein König alles machen durfte. Es war eine hohe Position in der Gesellschaft. Heute ist es ja eigentlich auch noch eine sehr hohe Position in der Gesellschaft, wobei es auch manchmal ins Lächerliche gezogen wird. Wir haben den König der Freistöße, wir haben Königin Backen, wir haben den Dschungelkönig oder Königin, dürfen wir nicht vergessen, ganz wichtig in Deutschland. Und das Ganze wollen wir uns aber heute nicht mehr betrachten, weil heute hat meistens auch ein König nicht diesen repräsentativen Charakter, den er mal hatte, oder die Königin. Schauen wir nach England. Sie hat ja tatsächlich nur einen repräsentativen Charakter. Ah, pardon, ich meine keine Herrschaftsgewalt. Die haben keine Herrschaftsgewalt, sondern nur einen repräsentativen Charakter. Aber dennoch würde ich sagen, lassen wir diese ganzen Dinge erstmal auf Seite. Und machen uns Gedanken darüber oder über die Frage, ist Jesus denn derjenige, der über alle Herrschern stehen soll? Nun ja, wenn er das sein soll, dann muss er ja sehr, sehr viel Macht besitzen. Er muss ja viel, viel mächtiger sein als alle anderen Könige. Ist Jesus also der König aller Könige? Unsere netten Nachbarn aus Polen, die haben das uns ein bisschen so vorgemacht und haben eine Statue erstellt in Polen. Es ist ungefähr so 700 Kilometer von uns hier in Gummersbach entfernt. Wurde 2010 errichtet. Auf einem 16 Meter hohen Hügel steht das. Und inklusive der Krone, also die Krone ist 3 Meter groß. Das ist zweimal so groß wie ich. Ich bin jetzt nicht so groß, aber okay, 1,50 bin ich auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Und es ist weltweit die höchste Christusfigur. 6 Meter höher als die Christus-Erlöser-Statue in Rio de Janeiro. Und die kennt jeder. Nicht nur, weil wir seit 2014 eine sehr gute Beziehung zu Brasilien haben, sondern wir kennen die einfach. Jeder auf der Welt kennt diese Statue. Und das soll ja so ein bisschen repräsentativ sein. Er steht über alle, er ist mächtig und groß. Und die haben das uns vorgemacht. Und das Ganze fängt alles schon eigentlich 800 Jahre vorher an. Wir können im Alten Testament, im Buch Jesaja lesen, oder ich lese es vor, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaft Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Das ist eindeutig. Das ist sehr, sehr eindeutig. Und das Fürstentum ist sehr vergleichbar mit dem Königstitel. Wir haben heute ja auch noch Fürstentümer, zum Beispiel Monaco. Und sie dürfen auch Herrschaft ausüben. Sie dürfen Kronen tragen. Und sie sind quasi ebengültig mit den Königen. Und wie wir es hier lesen dürfen oder können, gibt es auch noch einen Thron. Wir können aber auch sehen, dass Jesus lange Zeit vor seiner Geburt schon mit dem Titel Fürst oder König in Verbindung gebracht wird oder so betitelt wird. Es ist vergleichbar mit dem Royal Baby. Es muss nur Meghan oder Kate muss irgendwie schwanger sein und schon geht's los. Jeder betitelt das Kind als Royal Baby, Royal Baby. Und genauso ist es auch hier, so in der Art. Nur, das ist nochmal 800 Jahre vor Jesus. Und sie sagen, oder Jesus hat schon vor der Geburt einen Titel bekommen als Fürst und er ist bestimmt dazu, eines Tages zu regieren. Letzten Endes gibt es aber in der Demokratie die Möglichkeit, immer noch zu sagen, also diesen Titel nicht anzunehmen, dankend abzulehnen. Ich kenne das zum Beispiel aus der Schule. Wir mussten damals immer einen Klassensprecher oder eine Klassensprecherin wählen, mussten auf dem Zettel einen Mädchennamen und einen Jungennamen draufschreiben. Und dann hat man geguckt, wer hat die meisten Stimmen bekommen. Und dieser durfte dann Klassensprecher oder Klassensprecherin werden. Aber er oder sie hatte dann auch die Möglichkeit zu sagen, nö, das mache ich nicht. Ich möchte es nicht. Und kann das Ganze eigentlich ablehnen. Was sagt aber Jesus zu dieser ganzen Königsgeschichte? Was sagt er dazu selbst? Wir können in Johannes sehen, dass Jesus sagt, mein Königreich gehört nicht zu dieser Welt. Wäre ich ein weltlicher Herrscher, dann hätten meine Leute für mich gekämpft, damit ich nicht in die Hände der Juden falle. Aber mein Reich ist von ganz anderer Art. Da fragt ihn Pilatus, dann bist du also doch ein König? Jesus antwortet, ja, du hast recht, ich bin ein König. Und dazu bin ich Mensch geworden und in diese Welt gekommen, um mir die Wahrheit zu bezeugen. Wer sich von der Wahrheit bestimmen lässt, der hört auf mich. Langsam macht das Ganze ein bisschen Sinn. Jesus selbst sagt, dass sein Königreich nicht von dieser Welt ist. Und viele bezeugen, dass Jesus ein König ist. Inklusive er selbst. Er sagt es ja, dass er ein König ist. Er ist extra für diese Königsmission gekommen, hier auf die Erde. Er ist gekommen als Mensch in die Welt, um uns zu helfen, aus der Sünde zu entfliehen und danach König zu werden. Denn die Bibel sagt auch, oder Jesus sagt in diesem Fall, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf Erden erhalten. Im Englischen eine schöne Übersetzung mit Power. Dazu habe ich auch ein schönes Bild gefunden. Und ich finde das irgendwie schon ein bisschen beeindruckend, dass man von Jesus, also Jesus hat so viel Power, dass er diese ganzen Energiequellen versorgen kann. Und da müssen wir tatsächlich sagen, er ist ein König, der aufgefahren ist zu seinem Königreich. Denn Jesus sagt es ja, sein Königreich ist nicht von dieser Welt. Aber das Schöne daran ist, dass dieses Reich nicht von dieser Welt ist, aber mitten unter uns ist. Mitten unter uns allen. Es ist hier und jetzt. Mitten in unserem Leben. Für die, die ihn als König annehmen. Ist es mit einem weltlichen Königreich nicht zu vergleichen. Es ist auf einem ganz, ganz anderen Niveau. Es ist eigentlich unverständlich für uns alle. Die Himmelfahrt von Jesus ist somit, wie wir hier sehen können, nichts anderes als eine Thronbesteigung von Jesus. Er nimmt sein Amt an als König. Da er als ein ganz normales Baby auf die Welt gekommen ist und jetzt König wird oder zu König gekrönt wird, nach seiner Mission. Denn wir haben es ja ganz am Anfang gelesen. Ich lese es nochmal vor. Er ist als erster vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstanden und herrscht über alle Könige dieser Erde. Somit gewinnt der Himmelfahrtstag eine ganz, ganz andere Bedeutung. Eigentlich müssen wir uns zur Himmelfahrt beschenken. Denn somit ist die Mission von Jesus, dass er auf die Erde kam und starb, nicht nur eine gescheiterte Mission, sondern eine Mission, die erfolgreich wird. Es heißt nicht, er kommt und stirbt. Nein, er ist jetzt als König und er regiert. Er besiegt den Tod, ist mit seinen Freunden unterwegs, begegnet seine Freunde oder seine Jünger, spricht ihnen Mut zu und sagt, habt keine Angst, mir ist alle Macht gegeben. Jesus regiert und Jesus siegt. Und Jesus ist unser König. Und das hat ein lautes Amen eigentlich zu verdienen. Amen?
Amen.
Amen. Und die Predigt ist nicht vorbei, also es geht noch weiter. Aber was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für mich und für dich? Ich meine, Jesus ist König, schön und gut, aber so ganz kann man das nicht annehmen oder möchte man das nicht annehmen? Für diejenigen vielleicht auch, die Jesus nur als Gott oder Gottes Sohn kennen, die würden jetzt sagen, Ja, was jetzt? Er ist ja weg, wie es hier auch ein Jünger gesagt hat. Er ist weg und er ist nicht bei uns. Er sitzt auf seinem Thron irgendwo. Aber was hat das denn mit mir zu tun? Ich kann damit wenig anfangen. Was habe ich davon, dass Jesus ein König ist? Aus dem Auge, aus dem Sinn? Nun ja, für menschliche Augen und für menschliche Könige vielleicht schon. Aber Jesus ist immer noch Gott. Und er sagt zu dir, mein Kind. Und somit sind wir alle berufen dazu, Prinzen und Prinzessinnen zu sein. Hui. Und ich glaube, unter euch vielleicht, irgendeiner sagt, oh, mein Kindheitstraum ist jetzt endlich in Erfüllung gegangen. Ich bin eine Prinzessin, ich bin ein Prinz. Und ihr dürft euch freuen. Und das ist auch der Grund, warum wir hier zusammensitzen und heute feiern wollen. Weil Jesus nicht irgendein König ist. Nein, Jesus ist mein und dein König. Amen. Und er darf Herr sein über unser Leben. Jesus darf entscheiden, was ich mit meiner Zeit mache, mit meinem Geld, wie ich Beziehungen lebe, wie ich mit anderen Menschen umgehe, was ich reden sollte oder manchmal auch nicht. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, nun ja, mit Jesus kann ich nicht so viel anfangen und das sagt mir eigentlich nichts. Oder ich bin ihm noch nicht begegnet. Und ich möchte dir auch sagen, du darfst dich freuen tatsächlich, weil Jesus lädt dich jetzt in diesem Moment persönlich ein, eine Beziehung mit ihm zu haben zu dürfen oder anders gesagt, sein Kind sein zu dürfen. Weil diejenigen, die ihn akzeptieren und unter ihnen er ist, unter ihnen regiert er auch, Gott verspricht es klar. Wir sind Königskinder. Wir sind echte Königskinder. Und in Johannes steht es, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Jesus lädt dich ein, ihn als König in deinem Leben anzunehmen. Ihm das Recht deines Lebens übertragen zu dürfen, herrschen zu dürfen in deinem Leben. Du trittst quasi deine Verfügungsgewalt ab. Das ist schon heftig in dem Zusammenhang, wenn man das mal überlegt. Dennoch ist es wichtig, uns hervorzurufen, Jesus regiert immer im Guten zu uns. Dann blüht dein Leben erst recht auf. Und wenn Jesus König ist, ist Freude in deinem Leben. Es dürfen nicht andere Menschen sein oder andere Dinge oder du selbst, der in deinem Leben regiert und sagst, ja gut, es soll so sein, sondern Jesus lädt dich persönlich ein, dass er das Ganze für dich übernimmt. Vielleicht bist du schon lange Jahre im Glauben und kannst sagen, Jesus, ja, mein Heiland also, oder mein Erretter, mein Erlöser, mein Gott, mein Gottes Sohn, aber hast es noch nicht so richtig als König wahrgenommen oder ihn als König wahrgenommen. Er hat Gefallen daran, wenn du, sein Kind, zu ihm rufend hinläufst. Die Eltern unter uns wissen das, was das für ein schönes Gefühl ist, wenn die Kinder einen anschauen und zu ihnen rennen, rufend, mit vielleicht einem Kosenamen, Papi, Mami, und dann rennen die auf einen los. Diese Liebe, diese Geborgenheit in diesem Moment, die ist auch bei Jesus zu finden. Und Jesus hat Freude daran und nennt uns Königskinder. Dennoch sollten wir auch über die Ansprüche im Bewusstsein, die Jesus hat. Wir sollten repräsentativ sein in unserem Leben. Und dafür gibt die Bibel uns die Grundlage. Unser Vater, oder wie Paulus es sagt, sind wir tot für die Sünde. Und unser Vater mag die Sünde nicht. Wir sollten nach seinem Willen handeln. Das bedeutet aber nicht, die Freiheit aufzugeben, die wir haben. Nein, es bedeutet erst recht, jetzt die Freiheit zu genießen, die Gott uns gibt, weil wir frei sind von der Sklaverei, weil wir frei sind von der Sünde. Wir sind jetzt dazu berufen, die Früchte des Heiligen Geistes zu zeigen. Freude, Treue, Geduld, Sanftmut. Und kein Zufall, kein Schicksal oder Mächte herrschen über deinem Leben, sondern Jesus, nur der König, allein herrscht über dein Leben. Und wenn Menschen in den letzten Wochen unterwegs waren, haben sie viele Wahlplakate gesehen. Ja klar, jetzt sagst du, ja John, das waren ja auch die Europawahlen. Ich weiß nicht ganz genau, ob die Menschen, die da gewählt worden sind, die Geeigneten sind für die Regierung, aber ich weiß ganz genau, dass Gott es weiß. Und Gott sagt auch, er übernimmt die Verantwortung für die Dinge in unserem Leben oder für die wir gerade stehen müssen. Und ich kenne den Spruch, nach den Weihnachten ist vor den Weihnachten. Und das habe ich auch letztens im Radio gehört, da sagte jemand, nach den Wahlen ist vor der Wahl. Und ich möchte euch eine Wahl präsentieren, die viel mehr Bedeutung hat, als die, die wir vielleicht in den letzten Wochen erlebt haben. Eine Wahl, die dein Leben verändern kann, die Grundlage deines Lebens verändern kann. Und dazu habe ich ein Wahlprogramm mitgebracht. Und das heißt Wahlprogramm für dein Leben. Zu wählen steht Jesus, Knecht und König. Und er verspricht Frieden in deinem Leben. Er sagt, er ist der Friedefürst. Er macht dich zum Prinzen oder Prinzessin, also zu seinem Kind. Er gibt dir das ewige Leben und er schenkt dir eine gute Führung. Im Psalm heißt, der Herr ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln. Eine gute Führung bedeutet auch, dass in deinem Leben auf jeden Fall wirst du auf Probleme stößen oder auf Steine stößen, wo du nicht mehr weiterkommst. Dafür steht das Kämpfen. Wir müssen manchmal in unserem Leben tatsächlich, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, kämpfen. Mit vielen Dingen haben wir zu kämpfen. Aber Jesus verspricht eins. Und zwar, dass wir in diesem Ganzen siegen werden oder gewinnen werden, wenn wir mit Gott vereint sind. Du kannst dich jetzt dafür entscheiden, wo du dein Kreuz setzt. Wir vertrauen vielen Menschen unser Leben an und wählen sie in den Regierungen. Wie viel mehr ist es denn wichtig, dass wir die richtige Wahl treffen für unser Leben? Oder einen richtigen Leiter wählen für unser Leben? Und Jesus, er steht zur Wahl. Wähle ihn als dein König. Der Unterschied liegt aber stark darin, dass Jesus regiert, egal ob du ihn wählst oder nicht. Bei den anderen Wahlen ist es ja immer so, wenn wir diese Person wählen, dann dürfen die erst regieren. Aber nein, bei Jesus ist es nicht so. Es geht vielmehr darum, dein Leben mitgestalten zu dürfen. Er will dein Leben mitgestalten als Friedefürst. Er will dir Friede in voller Fülle schenken. Dein Leben als König verändern. Denn wenn wir in Offenbarung schauen, steht dort, da stand der Name König über alle Könige, Herr über alle Herren. Und das wird auf Jesus bezogen. Er steht über uns, sitzt auf seinem Thron und reicht die Hand. Wir müssen nur noch eins tun. Symbolisch gesagt wählen, aber wir können auch unsere Hand strecken und diese Einladung annehmen. Und es ist wichtig, dass jeder Einzelne hier mit dieser Aufgabe nicht alleine auf sich gestellt ist. Nein, wir sind da. Wir können, wenn du möchtest, mit dir dafür beten. Wir können mit dir zusammen nach dem Gottesdienst beten, wenn es dir am Herzen liegt. Es ist wichtig, dass du weißt, dass du nicht alleine bist. Denn Jesus, dein König, ist mit dir. Amen.